Moin und herzlich willkommen zu Stony Friday Movie Night, Folge Nummer 116. Und da sind wir wieder und Butschi ist auch wieder da nach einer kleinen Winterpause.
Na? Tachchen. Ahoi, ahoi.
Wie befürchtet habe ich keine Solo-Folge in der Winterpause gemacht, obwohl ich die Gelegenheit gehabt hätte, habe ich es schön schleifen lassen. Ich bin ein guter Schleifer.
Ja, das kommt uns grob bekannt vor, ne?
Ja, ganz grob.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich überhaupt das Silvester-Special, zu dem wir uns ja heute zusammengefunden haben, ob ich überhaupt das Silvester-Special-Intro gefunden haben werde.
Oh, stimmt, da gab es ja auch noch eins.
Heieiei. Irgendwie weiß ich gerade gar nicht, wo das ist. Aber das werden wir dann sehen. Das sind jetzt eigentlich Gedanken, die im Hinterköpfchen ablaufen könnten und nicht an die Oberfläche müssten. Aber ich bin undiszipliniert und habe deswegen einfach ausgesprochen, was ich gedacht habe. Grundsätzlich will ich aber viel lieber sagen, ist das nicht die schönste Zeit des Jahres? Weihnachten, Silvester. Wir haben ja schon mal letztes Mal ein bisschen geschwärmt, glaube ich. Aber es ist immer wieder einfach herrlich.
Ja, letztes Jahr waren wir ja noch so, waren wir noch so richtig in der Vorweihnachtszeit und haben uns in die Leckerlichkeiten reingeredet. Da wollte ich an dem Tag noch mich in die Küche begeben und da rumwerkeln. Das gute alte Schnaufi kocht, aber Schnaufi kocht leid, weil ich habe nur, ich habe gar nicht gekocht. Habe ich gekocht? Was habe ich denn gemacht? Ich habe Eierlikör gemacht und Baiser, genau. Richtig.
Ich habe gestern Kartoffelgratin gemacht.
Kartoffelgratin?
Gratin.
Geil.
Nachtisch Bananasplit.
Oha, oh, krass, ey. Das habe ich auch lange nicht mehr gehabt.
Ja, war sehr lecker, muss ich sagen.
Ja, jetzt sind wir ja richtig in der Weihnachtszeit oder in der Nachweihnachtszeit sogar gerade.
Ja, heute ist ja eigentlich jetzt Silvester.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Ist heute Silvester oder ist heute nach Silvester?
Nee, heute ist noch vor Silvester. Also heute ist der 31.
Okay, dann weiß ich jetzt auch, wann wir die Folge veröffentlichen. Genau, aber zum Aufnahmezeitpunkt sind wir ja genau frisch aus Weihnachten raus.
Jo, genau.
Hast du die Feiertage gut überstanden?
Ja, sehr ruhig, gar nichts gemacht, außer so spontan Dinge wie Schuppen aufräumen, weil man nicht mehr durchkommt. Aber ansonsten eigentlich wirklich ein bisschen die Seele baumeln lassen, wie man so sagt, ne?
Sehr gut. Also
ein bisschen gelesen, ein bisschen was geglotzt, ein bisschen was gehört, auf dem Sofa rumgelegen, Kamin angehabt, geil. Kaffee getrunken, Tee getrunken, viel gegessen und so weiter.
Das hört sich sehr gut an.
Ja, kann nicht klagen. Und ich bin auch bester Laune, weil jetzt auch noch ein paar freie Tage vor mir liegen. Also es passt wie die Faust aufs Auge, dass wir wieder unsere alten Traditionen hier frönen und abwechselnd zu Silvester einen Film aus deinem Jahrgang und einen Film aus meinem Jahrgang besprechen. Dieses Jahr warst du wieder dran, 1986, und was du dir ausgesucht hast, war für mich jedenfalls wieder ein Hochgenuss. So viel kann ich schon verraten. Ich habe den Film angeschmissen, schon nach einer Sekunde. Das ist halt einer dieser Filme, die ich in der Kindheit echt vermutlich recht oft gesehen habe, weil da kam sofort so, ja, den ganzen Film über auch so an so Kleinigkeiten, die auf einmal wieder voll aus der Erinnerung präsent waren. Sowas sagt einem ja immer, okay, das habe ich mehr als einmal gesehen.
Ja, ich habe den auch schon echt oft gesehen. Ich habe den sogar ja vor kurzem erst gesehen. Ich meine, das habe ich sogar in der letzten Folge erwähnt, dass ich den mit meiner Freundin zusammengeguckt habe und ihr den versucht habe, schmackhaft zu machen. Ja, da das jetzt noch nicht so ganz lange her ist, habe ich gedacht, das ist ein 86er Film, der passt gut hier in unser Special rein. Den kann ich mir durchaus nochmal angucken.
Definitiv. Originaltitel natürlich No Retreat, No Surrender, dreimal im Film erwähnt. Dieser Ausspruch, auf Deutsch kennen wir ihn allerdings natürlich als Karate-Tiger.
Ist ja klar.
94 Minuten geht der FSK 12, eine schöne Länge.
12?
Die
ist er nicht ab 16?
Also hier, mein Bildschirm sagt 12 gerade.
Okay.
Regie hat Corey Yuen geführt. Das ist natürlich ein leicht exotisch anmutender Name. Wo kann man ihn noch herkennen? Also, ich gehe mal durch die Liste. Wahrscheinlich, was die meisten gesehen haben, werden, denke ich mal, wäre Transporter, ne?
Ja.
Das kann ich mir denken, ist der meistgesehene Film aus seiner Liste. Er hat aber eine ganze Menge Filme gemacht. Der erste ist hier verzeichnet 1981, Bruce Lee, Der letzte Kampf der Todeskralle, Game of Death 2. Da war er Co-Regisseur und das Thema Bruce Lee wird uns hier natürlich auch begegnen. Deswegen habe ich es jetzt mal erwähnt, dass der gute Mann da eine Verbindung zu hat zum Thema. Wir haben im Cast den einen oder anderen Namen, der dann später noch größere Bedeutung erlangen sollte, eigentlich einen vor allem, nämlich Jean-Claude Van Damme, Muscles from Brussels, ne? Der gute alte Hau drauf, Spezialist der 80er und frühen 90er.
Ja, das war, glaube ich, sogar sein Durchbruch, der Film. Oder sein, der Durchbruch nicht, nee, stimmt nicht. Sein Durchbruch war Bloodsport, aber mit Karate Tiger hat er schon Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Ja. Er spielt da den Bösewicht Ivan. Und zu den Details kommen wir natürlich noch. Ansonsten, die Hauptrolle wird gespielt von Kurt McKinney, der ja, den man in Alf gesehen haben könnte, den man, wie ich jetzt festgestellt habe, auch in diesem Jahr mit The Last Kumite gesehen haben könnte. Und das ist natürlich wieder so ein...
Ach krass, den habe ich gesehen und das ist mir nicht aufgefallen, dass er da mitspielt. Das ist ja verrückt.
Genau, und der ist thematisch natürlich auch ganz dicht dran an Bloodsport.
Das ist ja verrückt, das muss ich mal schnell hier die Google-Bilder anschmeißen. Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja, der wird einen Tag älter geworden sein. Ich schätze mal, da liegt das dran. Aber ja, da ist er dabei. Ansonsten 1997 bei Springfield Story bis 2009 dabei gewesen. Ist so eine Seifenoper, die weiß ich gar nicht, in Deutschland glaube ich. Ich kenne die jedenfalls nicht. Ja, der Rest vom Cast ist relativ unbekannt, würde ich sagen.
Ja. Ja, zu Last Kumite könnte ich tatsächlich später auch noch was sagen. Den habe ich vor kurzem erst gesehen.
Ja, das Drehbuch stammt unter anderem auch von Herrn Nguyen und noch zwei anderen Personen, Keith W. Strandberg und C. Nguyen Ng. Es tut mir leid, wenn ich asiatische Namen hier total schlachte. Das ist keine böse Absicht, sondern eine Unfähigkeit. Und ich würde sagen, damit haben wir die harten Fakten aus dem Weg geräumt. Wollen wir reingehen?
Yes, das können wir machen. Da sind meine Notizen. Ja, wie du bereits sagtest, ab der ersten Sekunde kommen uns die 80er entgegen. Das,
es ist so geil. Ja. Allein diese Kamerafahrt da in Los Angeles am Sidewalk entlang zu dem Dojo des Vaters der Hauptperson, der da also ein Karatelehrer ist und wo unser Junge auch trainiert. Allein da die Farben, die Lichter, die Musik, ach ey.
Allein die Schriftart von den
Die Schriftart, Reklamen. Die Autos, alles. Es ist einfach alles so geil.
Ja. Ja, da kommen wir zum Dojo, wo der Vater des Protagonisten des Films,
Jason,
genau, der Vater heißt Tom, der da seine Schüler trainiert. Und kurzer Fun Fact, hast du ihn auf Deutsch gesehen?
Ja.
Ich fuhr ein paar Wochen auf und jetzt habe ich noch mal auf Englisch reingeguckt und diese ganzen, da fand ich sogar die deutsche Übersetzung, finde ich tatsächlich gut. Nostalgiebrille ist da, ne? Aber gefällt mir sehr gut, fast besser als das Original. Die Ansagen beim Training, die er da immer macht, in der deutschen Synchro, da sagt er ja die Karate-Fachausdrücke von den einzelnen Moves. Und im Englischen sagt er immer nur, ja, Straight Punch, Sidekick und so weiter.
Okay.
Da habe ich gedacht,
Bei uns war das früher immer so, dass angesagt wurde, welcher Move sozusagen auf welcher Nummer liegt und dann wurde gesagt Ich, Ni, Zan, Shi, okay. Go. Also einfach japanisches Zählen sozusagen.
Ja.
Ich ist Ich 1, ich weiß es gar nicht mehr. Ich, Ni, San, Chi, Go. Das hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt, diese Abfolge.
Hast du Karate gemacht? Nee, du hast doch irgendwas anderes
gemacht. Nee, aber Jiu-Jitsu. Und Jiu-Jitsu hat ja sehr, sehr viel. Also Jiu-Jitsu besteht ja aus Kampf, Standkampf oder Striking, aber auch aus Bodenkampf. Dementsprechend ist das vom Striking her eigentlich Karate und vom Bodenkampf her Judo.
Aha, interessant.
Ja.
Ja, kleiner Fact, der mir hier von der Synchronseite aufgefallen ist.
Mir ist noch was anderes aufgefallen in dieser ersten Dojo-Szene, nämlich unser Protagonist Jason ist ja so, keine Ahnung, 16, 17 soll er ja wahrscheinlich sein oder mal gerade 18 um den Dreh.
22 als Schauspieler, kurz nebenbei.
Ja, und die ganzen anderen Leute, mit denen er da trainiert, sind dann halt auch eher so Jugendliche. Aber da ist ein Typ, ja, so ein riesiger, alter, 40, 45-Jähriger, der da die ganze Zeit im Hintergrund rumsteht und dumm grinst. Das fand ich irgendwie sehr geil.
Das ist mir auch aufgefallen, da habe ich auch gedacht, hä, was macht der denn da?
Der macht auch nichts, der sagt auch nichts, aber nee, irgendwie, der steht da so im Hintergrund rum und ist irgendwie total lustig, dass er da die ganze Zeit die Kids
so ein richtiger Weirdo
vermöbelt.
Ja, und ganz, genau, ganz komische Frisur auch und so ein fetten Schnäuzer.
Ja, naja, so eine typische 80er-Wuschelfrisur, ja, so ein bisschen. Also so komisch wäre der, glaube ich, in der Zeit nicht unbedingt gewesen von der Frisur her, aber passt halt altersmäßig überhaupt nicht da ins Bild.
Ja.
Weiß nicht, was da los war. Aber gefällt mir natürlich, immer schön durchmischen die Altersgruppen.
Ja. Ja, Jason, den beim Training macht er ein bisschen Faxen und packt da sein Bruce Lee-Fantum, wie heißt nochmal die Kampfsport von Bruce Lee, das haben die da auch genannt, ich vergesse den Namen immer.
Jeet Do oder so.
Ja, Kendo, Jeet-Kendo.
Jeet-Kundo oder so.
Genau, das packt er da aus und haut da einen von seinen Sparring-Partnern zu Boden. So
ein bisschen weg.
Genau. Und kriegt natürlich direkt von seinem Vater.
Ja,
was soll das? Wir sind ja nicht bei.
Was hast du hier für Faxen?
Ja, mit dem Quatsch. Ja, so ein bisschen lustig ist der Jason schon. Und ist auch wohl nicht ganz untalentiert, sieht man da schon beim Sparring auch. Hm. Auch könnte man dazu erwähnen, im kompletten Film sind die Artisten mehr Kampfsportler als Schauspieler.
Gott sei Dank.
Richtig, Gott sei Dank. Viele finden das ja irgendwie nicht so gut. Also der hat ganz schön schlechte Kritiken gekriegt, wo ich gedacht habe, was zum Teufel ist hier denn los? Voll viel.
Du weißt ja, die Leute haben keine Ahnung.
Ja, ist echt so, ne? Einfach 0,0 Ahnung. Der wird halt immer, gut, bisschen trashig. Ist es halt 80er Jahre, klar. Ein bisschen Trash ist da schon drin, aber also gut, da kommen wir zum Fazit zu, ne? Da mache ich auch gerne nochmal das Fass auf mit Karate Kid. Der wird nicht gut wegkommen, das sage ich euch schon mal. Okay.
Wir kriegen jetzt aber die Information, um was es eigentlich geht im Film, denn es kommen natürlich die geilen New Yorker Porno-Gangster vorgefahren mit einem fetten Rolls-Royce, war das, glaube ich. Und Der Chef hat einen schönen dunklen Anzug an, der haut drauf, rennt einfach mal schön in Karate-Outfit durch die Gegend, weil warum nicht?
Ja.
Und dann ist natürlich auch noch ein ganz, in so einen ganz schicken weißen Anzug gekleideter Schmierlappen dabei, der böse aus der Wäsche guckt. Und das ist Jean-Claude Van Damme, Ivan. Und der wird natürlich hier nachher der Hauptgegner werden. Aber die drei spazieren ins Dojo von Jasons Vater, die haben ihm ein Angebot gemacht, nämlich, dass er das verkaufen soll oder sozusagen Teil von ihrer Kette wird oder sowas. Der will das nicht. Und zack, die Wupski gibt's natürlich aufs Maul und ihm wird das Bein gebrochen und in der nächsten Szene sehen wir dann auch, achso, nee, man muss dazu noch sagen, Jason kommt dann auch aus der Umkleide, er kriegt das zum Teil noch mit, versucht seinem Vater dann noch zu helfen, aber ist natürlich als kleiner Butschi dem guten alten Ivan da gar keine Gefahr und hat aber schon mal ersten Kontakt mit ihm.
Ja. Gar keine Chance gegen Ivan oder Ivan, wie er angekündigt wird.
Ja.
Zu dem Zeitpunkt Jean-Claude Van Damme, 24 Jahre alt. Auch absolut krass, wie der mit 24 aussah.
Inwiefern, wie jung oder was meinst du?
Ja, und auch so irgendwie auch erwachsen, finde ich.
Ich glaube, das liegt an der Frisur.
Ich glaube, das liegt an der Figur.
Das vielleicht auch. Die war jetzt schon. Da hat man gesehen, dass der schon mal schon mal den Sportbeutel dabei hatte.
Ja, der hat nicht ganz so viel.
Und da.
Der hat nicht so viel geschwänzt beim Turnen.
Nee. Oh, ich habe meinen Sportbeutel vergessen.
Ja. Oh nein.
Der Lehrer. Das habe ich so oft gemacht, ich hatte gar keinen Bock.
Ja, ach, ich bin irgendwann gar nicht mehr hingegangen. Ich habe mir die Ausreden gespart.
Ich hätte ja fast mein Abi nicht bekommen wegen dem Sportunterkurs, weil ich einmal zu wenig beim Tennis war, ja. Das war lustig. Aber egal. Nächste Szene, wir sehen, das hat alles gar keinen Zweck, direkt zugemacht den Laden, feindliche Übernahme und die Familie Jason und Co. rattert mit ihrer schönen 80er-Jahre-Familienkutsche, die natürlich auch hammergeil scheiße aussieht, rattert schön nach gen Norden, nämlich nach Seattle, da wird ein neues Leben angefangen.
Und vorher kann ich noch eine Szene einfügen, die im Deutschen rausgeschnitten wurde, nämlich besucht er seinen Vater im Krankenhaus und da sieht er das gebrochene Bein im Gips und dann schnacken die da noch am Bett. Ich meine, das ist in der Deutschen nicht drin.
Nee, habe ich glaube ich nicht gesehen.
Ja, kommt später noch eine Szene, die in der deutschen Fassung fehlt. Also die deutsche Fassung ist im Grunde, ist die geschnitten.
Ja.
Wusste ich auch bis heute nicht, bis gestern nicht, als ich den auf Englisch geguckt habe. Ich bin fast vom Glauben abgefallen, dass ich den immer geschnitten gesehen habe. Aber gut, wenn der in Deutschland auch so nie rauskam, was willst du machen, ne?
Jo. Jetzt lernen wir aber auf jeden Fall die neue Behausung kennen. Es wird direkt von Jason die Garage in Anschlag genommen, um seinen ganzen Bruce Lee und Karate-Kram da aufzubauen. Und natürlich gibt's auch jetzt den netten Sidekick aus der Nachbarschaft namens, wie hieß er noch?
RJ.
RJ, genau.
Rufus
der
irgendwas.
Der so ein bisschen Breakdance-mäßig unterwegs ist.
Oh, da ist auch, in dem steckt auch alles 80er drin, ne? Breakdance,
der
Skater.
Der ist wirklich, da mehr 80er kannst du gar nicht
aber
sein.
Auch, als fand ich immer sehr sympathisch, die Figur. Mochte ich immer voll gerne.
Ja, der ist halt so der hat halt auch gar keine Tiefe oder der ist einfach so der.
Der beste Freund,
der laute,
ganz loyal.
Hilfstyp, ja. Genau. Einfach so der perfekte Sidekick halt.
Ja.
Aber es gibt auch noch einen in der Nachbarschaft und über den freue ich mich wirklich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich den in der ersten Szene sehe, wie er da auf dem Auto lehnt, das ganze Gesicht voller Eis verschmiert. Und auch die deutsche Synchro ist einfach so geil, schmierig, wie er dann sich seinen nächsten Erzfeind sozusagen auswählt mit dem Neuankömmling.
Ja.
Da habe ich jetzt auch den Namen auch wieder vergessen, krass.
Ich glaube Scott, kann das sein?
Scott, genau.
Ja.
Also, Scott ist so ein Taugenichts aus der Nachbarschaft. Das ist natürlich 80er-mäßig auch noch Thema, dass er so ein bisschen übergewichtig ist. Das wird definitiv nicht unkommentiert gelassen.
Nee, das wird sogar ziemlich, ziemlich kommentiert.
Jo. Und der ist außerdem ein ganz schön mieser Hund.
Ja.
So.
Richtiger Gemeini.
Der wird jetzt unserem Jason das Leben noch schwer machen an verschiedenen Stellen.
Ja. Aber erstmal kommt eine etwas längere Slapstick-Verfolgungsszene mit RJ.
Ist das da schon?
Ja.
Okay.
Das wird da schon.
Ja, wir kriegen gar keine Info dazu, warum Scott eigentlich RJ auch per se schon irgendwie.
In der Originalfassung schon.
Ah, okay. Und zwar?
Habe ich vergessen. Irgendwas war da in der Schule. Da, wo die
okay, gut.
Da hat RJ irgendwie, was hat der denn da gemacht? Weiß ich nicht. Was hat er da gemacht? Oder nee, warte mal. Das stand im Drehbuch, aber wurde nicht verfilmt. So war das. Genau, das habe ich noch gelesen.
Okay, auch interessant. Naja. Die Verfolgungsszene soll, glaube ich, so ein bisschen zeigen, dass RJ, auch wenn er jetzt nicht Karate King ist, trotzdem cool ist. Er ist halt flink und wendig und haut mit seinem Skateboard ab und legt den dummen Scott so ein bisschen rein.
Ja, auch richtig geil mit diesen Bauarbeitern, wie die.
Ja, wie die sofort einsteigen in den Konflikt, ja. Ne? Direkt
für, keine Ahnung, du was schaffst ich das.
Voll auf einmal von 0 auf 100 voll involviert bei den beiden Typen, die da sie bei der Arbeit eigentlich nerven. Das würde in Wirklichkeit auf jeden Fall anders ablaufen.
Also der hat auch echt einige Comedy-Einschläge, der Film. Das fand ich auch immer gut, hat mir auch immer gefallen. Ja.
Schon so ein bisschen. So halb freiwillig, halb unfreiwillig.
Ja, auch schon. Aber schon glaube, einiges auch freiwillig, ne?
Ja, doch auch. Will ich nicht gesagt haben. Ich glaube aber, die nächste wichtige Szene ist, dass RJ als Lokalpatriot natürlich weiß, wo Bruce Lee in Seattle begraben ist und Jason dorthin fährt, damit er da mal seine Ehre erweisen kann. Und er geht natürlich zum Grab, schön schnieke gemacht, fein in Anzug, mäßig rausgeputzt mit einem Blumenstrauß und sagt hier, Bruce, mach mich so krass wie du, sei mein, du bist meine Inspiration, du bist mein Meister.
Ja.
Zack, da wissen wir schon mal, was los ist. Nächste wichtige Szene ist, glaube ich, dass wieder RJ am Zug ist, nämlich indem er Jason das lokale Karate-Dojo zeigt, weil der will natürlich sein Training fortsetzen, ist ja klar.
Ja, das kommt später. Vorher haben wir noch die Szene auf dem Parkplatz.
Ach ja.
Die Restaurantszene mit Scott, ja. Wie er da seinen Freunden eine Runde Burger spendiert, genau. Und dann sieht er aus dem Fenster heraus, dass RJ da draußen rumturnt und da ist er direkt auf Rache aus und weist dann seine Kumpels ein, ihnen dabei zu helfen, ihn draußen festzunageln.
Jo.
Das funktioniert auch fast, aber Jason kommt noch in letzte Sekunde um die Ecke und kann RJ verteidigen.
So sieht's aus. Jetzt Dojo und da der große Schreck.
Jetzt kommt noch eine Szene, sorry, ich muss noch mal dazwischen grätschen. Jetzt kommt noch eine Szene, die rausgeschnitten wurde aus dem Deutschen, auch ganz interessant. Okay. Der geht nämlich nach Hause und Vater kriegt das mit, die Schlägerei da auf dem Parkplatz und hat da so einen halben Meltdown, so hat er später noch mal. Und schickt dann Jason auf sein Zimmer und Jason da richtig am rumwütern und kann das gar nicht verstehen, was das soll und dass er jetzt da der Böse ist und geht dann in der Garage und haut dann noch ein paar Mal gegen den Boxsack, um seine Wut rauszulassen.
Ja.
Und dann sehen wir nämlich, wie er am nächsten Tag, das ist dann noch hinten rangeschnitten, ist RJ bei ihm zu Besuch oder umgekehrt, ich weiß nicht. Die gucken auf jeden Fall Fernsehen und da sehen die im Fernsehen nämlich Ian, den Karate-Champion aus Seattle, der da gerade einen Gürtel hier Meisterschaft gewonnen hat. Und daraufhin sagt nämlich RJ, ja, der ist hier aus Seattle, ich kann dir zeigen, wo sein Dojo ist, wo der trainiert.
Ja, okay, das macht natürlich dann noch mehr Sinn.
Genau, das fand ich nämlich in der Originalfassung schon immer so ein bisschen abrupt. Mit dem, ja, gut.
Aber der hat es macht halt trotzdem sehr viel Sinn. Ne? Ist ja irgendwie klar, dass der Bock hat zu trainieren.
Ja.
Also von daher finde ich es trotzdem, man braucht diese Erklärung nicht. Aber es ist natürlich trotzdem interessant.
Ja.
Ja, im Dojo ist der Champion aber gar nicht zu Hause, weil er ja gerade erst gekämpft hat. Stattdessen sein Stellvertreter Brian und
Dean.
Man meldet sich an.
Oder?
Der Dean, Entschuldigung.
Das ist sein Bruder, genau. Ne? Glaube ich.
Nee. Er ist ja der Bruder, also der Karate-Champion.
Ach nee, das ist der Bruder von Kelly.
Ist der Bruder von der Mädel, von Kelly. Auch. Und der Dean ist einfach nur sein Top-Schüler und auch an Kelly interessiert.
Ja, so war das richtig.
Aber das Schlimme ist ja erstmal, dass sich im Dojo schnell herausstellt, dort ist auch unser guter Scott Teil der Bagage und der kennt natürlich alle schon und
habe ich mich auch gefragt, wie ist denn der da reingekommen?
Und ja, ist doch Karate ist ja geil. Und der belabert Dean dann so, er stellt es so dar, als hätte Jason ihn angegriffen und sein ganz schlimmer Finger und hätte sich über Seattle Karate lustig gemacht. Das kann Dean natürlich nicht auf sich sitzen lassen und dementsprechend ist direkt erster Auftritt im neuen Dojo. Hier, kämpfen wir gegen unseren besten Mann.
Ja. Das
okay, mache ich.
Ist natürlich chancenlos.
Ja, und er flüchtet dann, also Jason flüchtet dann quasi gedemütigt aus dem Dojo.
Genau.
Traut sich aber trotzdem auf den Geburtstag der besagten Schwester Kelly. Ist das die nächste Szene? Ja, ne?
Ja, das ist die nächste Szene. Genau, da hat mir tatsächlich auch mal so ein bisschen die Erklärung gefehlt, weil der ist ja mit dieser Kelly schon so zusammen.
Ja, also alles sein, der wird da ja dann auch irgendwie in die Schule gehen müssen und so, denke ich mal, ne? Und das kriegen wir halt alles nicht mit. Also wir merken einfach nur, aha, er taucht auf diesem Geburtstag auf, er kennt die schon, sie küssen sich. Das hat also eine ganze Menge Hintergrundgeschichte gegeben, von der wir nichts gesehen haben, offensichtlich.
Jo.
Aber auf diesem Geburtstag kommt es ja wieder zum Eklat, weil Dean auch an Kelly interessiert ist und dem das so gar nicht schmeckt, dass da der Neuling da Erfolg bei ihr hat und er nicht. Sie hat ihm schon gesagt, sie hat keinen Bock auf ihn. Dementsprechend wird da auch nochmal wieder so ein kleiner Kampf provoziert und Jason wird wieder gedemütigt und flüchtet.
Genau. Ja, da haben die das auch schon ganz gut hingekriegt mit den Antagonisten, dass man die so richtig ätzend findet. Das fand ich auf jeden Fall immer bei der Szene.
Ja.
Ja, in der Zwischenzeit kriegt Ian auch noch einen Anruf, dass er in seinen Dojo kommen soll. Da wird er dann auch nochmal von den Bösewichten aus New York aufgesucht, diesmal aber ohne Jean-Claude Van Damme. Und ja, er lehnt ab und die zischen wieder ab, aber natürlich nicht begeistert.
Nee. Währenddessen kommt Jason in komplett zerfetzter Geburtstagsklamotte wieder zu Hause an und trifft wieder auf Vater und der große Konflikt. Hä, du hast dich doch geprügelt, das machen wir nicht, Karate ist nur zur Verteidigung. Jason sagt, ja, nee, du bist ein Feigling, du hast dir das Dojo wegnehmen lassen, bliblablub. Vater hat endgültig die Nase voll und sagt, so, Schluss mit dem ganzen Bullshit.
Jo.
Deine Garage wird jetzt ausgeräumt, die ganze Scheiße kommt weg. Und das ist natürlich für Jason die absolute Katastrophe. Er rennt in voller Geschwindigkeit, so schnell bin ich im Leben noch nie gerannt, und halb heulend durch die Stadt. Was man halt so macht, wenn man wirklich aufgebracht ist. Und rennt zu seinem Kumpel, der ihm natürlich helfen kann, denn er weiß von einem leerstehenden Haus. Dort wird die ganze Klamotte dann schlicht schnell hingebracht, damit man da heimlich weiter trainieren kann.
Genau.
So, und da passiert jetzt eine der geilsten Sachen des Films überhaupt.
Ja?
Ja, finde ich schon, weil also er hat ja sein Zeug da deponiert, ist wieder einigermaßen runtergekommen, liest noch ein bisschen in seinen Kampfsportbüchern und pennt dann ein. Und als nächstes sehen wir ein mysteriöses Licht draußen, das ganze Haus ist umfangen. Er wacht so langsam auf, guckt so, was ist los? Und dann kommt plötzlich das Licht durch die Tür und das Licht verzieht sich und wer steht da? So, und da muss ich jedes Mal so lachen, weil vor ihm steht ein irgendwie so mittelmäßig ähnlich aussehender Bruce Lee-Verschnitt. Und das Geile daran ist, das wäre ja noch gar nicht so witzig, aber das Witzige an dieser Szene ist, dass er ihn fragt, wer das ist. Also er kennt ihn selber nicht, obwohl Bruce Lee sein super Vorbild ist.
Ja.
Guckt dann noch so rückwärts zu sich an die Wand, zu seinem Bruce Lee-Poster, guckt wieder zu ihm und checkt dann, ah, das ist Bruce Lee, wo du denkst, okay, das macht da überhaupt gar keinen Sinn, aber okay. Erstens sieht euer Bruce Lee nicht wirklich aus wie Bruce Lee, zweitens hat das scheinbar die Figur auch so wahrgenommen, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Die müsste ihn ja sofort erkennen. Wahrscheinlich schon an der Stimme. Aber nichtsdestotrotz wieder richtig schön, so dieses übernatürliche Element freut mich ja immer. Ab jetzt wird einfach, das wird auch gar nicht weiter hinterfragt. Ist halt Bruce Lee. Der ist jetzt da und der trainiert mich jetzt. Geil.
Ja. Taucht
da. Wie das angehen kann, weiß man nicht. Aber es interessiert auch keinen.
Er ist halt die Bruce Lee-Vision. Kleiner Fun-Fact an der Stelle, der Schauspieler ist auch ein Stunt-Double von Bruce Lee in einem seiner älteren Filme gewesen.
Ja, er sieht ihm ja auch grob ähnlich, sage ich mal, aber halt gesichtstechnisch nicht wirklich, ne? Ist schon wirklich sehr weit entfernt.
Du musst schon viel Wohlwollen.
Ja, fand ich irgendwie witzig. Ich habe mich auch gefragt, ob das Absicht ist, dieser Blick zum Poster, um das selber so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Also ob den Filmemachern in dem Moment selber bewusst war, ja, wir haben jetzt nicht den geilsten Bruce Lee-Double der Welt. Die haben den wahrscheinlich genommen, weil er halt ein bisschen Fighting-Skills hatte, ne?
Ja.
Und halt halbwegs so aussah. Aber auch halt nur halbwegs. Ja, sehr lustig.
Ja, jetzt wird trainiert.
Die geilen Trainingsszenen, ne? Geile 80er-Mucke da, die Snare, die klingt als hätte man alles rausgedreht, außer der Höhen. Wie so eine Peitsche.
Ja.
Und dann wird halt, kam mir so ein super Cut aus geilen 80er-Jahre-Workout-Szenen.
Ja, fand ich.
Technisch fragwürdigen Liegestütz aus meiner Sicht, aber.
Das mit den zwei Fingern, meinst du?
Nee, aber der hat einfach sehr weit bei seinen Liegestützen immer, die er da auf dem Tisch und so macht, immer sehr weit die Ellenbogen nach außen. Das ist eigentlich meines Erachtens noch nicht so optimal. Aber gut.
Das weiß ich nicht. Ja, den Trainingsschnitt, den fand ich immer sehr cool. Da kam so richtig die Motivation auf. Als Kind wollte ich auch mal so Karate-Typ werden.
Es hätte halt nur noch, es war halt leider nicht Eye of the Tiger, ne? Soundtechnisch. Ja, gut. Das war halt schon besetzt, der Slot. Ja. Das ist das Problem. Aber das hätte ansonsten perfekt gepasst. Also eigentlich muss man den Film dann stumm stellen und sich selber Eye of the Tiger nebenbei anmachen.
Ja, und neben den physikalischen Trainingseinheiten gibt es natürlich auch noch ein paar Lehrbuchansprachen von Bruce Lee.
Ja, auch vollkommen bescheuert.
Wieso? Fand ich auch gut.
Ja.
Der Geist muss doch auch im Reinen sein.
Ja, ist ja auch richtig.
Aber er sollte erstmal alles vergessen, so wie das
er erklärt. Ja, das war halt, genau. Tatsächlich habe ich an diese Szene gedacht, wo der nochmal eben auch kurz, also Bruce Lee gibt ihm die Anweisung, du musst erstmal leer werden. Das checkt unser Protagonist nicht. Und deswegen stehen da Gott sei Dank zwei Gläser und eine Diet Coke rum. So, dass Bruce Lee sich mal eben die schönen Finger klebrig machen kann, indem er damit da ein bisschen rumpanscht. Und das von Glas A in Glas B kippt, damit auch der nicht ganz so schnelle Jason das checkt. Also es war halt alles so ein bisschen, es ist halt so ein oberflächlicher Kram, ne? Ist halt einfach lustig, so rückblickend. Das passt halt zum Film, ist überhaupt keine Kritik, ist halt nur so ein bisschen bescheuert einfach.
Ja.
Ein bisschen albern. Aber darin halt in sich lustig, also wie Bruce Lee sich da halt, wie gesagt, die Kohle über die Finger kippt, finde ich irgendwie schon geil anzusehen.
War das eine Diet Coke?
Mhm,
war eine Diet Coke. Dann klebt das ja auch nicht. Ist ja kein Zucker drin.
Doch, klebt das nicht trotzdem?
Da ist doch kein Zucker drin.
Ja, aber irgendwas anderes Klebriges, oder nicht?
Nee, Zucker klebt doch nur.
Es gibt auf dieser Welt nur einen Stoff, der klebt, und der heißt Zucker. Deswegen ist der auch in sämtlichen Klebern verarbeitet.
Richtig.
Ja, ich weiß, vielleicht hast du recht, ich werde es nachher mal testen.
Ja, hast du zu Hause?
Nee, aber Zero es muss Cola. Halt noch eingekauft werden. Und tatsächlich, meine Frau und ich haben gestern beide irgendwie so gesagt, oh, mal wieder Bock auf eine schöne Cola, kalte Cola. Und ich bin ja inzwischen alt und langweilig und deswegen habe ich gleich gesagt, ja, aber für mich auf jeden Fall die ohne Koffein und ohne Zucker.
Ohne Koffein?
Ja.
Dann hast du diese goldene, diese mit dem braunen Etikett. Boah. Bah, bah, bah. Na gut. Musst du ja wissen. Bah,
bah, bah. Mir reicht das.
Aber witzig, habe ich gestern auch noch drüber gedacht. Ich habe mal wieder Bock auf Cola.
Ja, ist einfach manchmal lecker, muss man sagen. Egal.
Weiter.
Wir haben die Trainingsszenen. In der Story. Wir haben jetzt also gecheckt, dass unser Junge jetzt wirklich Hardcore wird.
Und jetzt kommt auch der erste Beweis, dass er Hardcore geworden ist. Wir wechseln nämlich die Szene zu einer Bar, wo Jasons Vater jetzt als Kellner arbeitet und da auch erstmal behandelt wird wie das letzte Stück Scheiße von so einem besoffenen Assi. Das lässt er sich aber irgendwann auch nicht mehr weiter gefallen und schmeißt ihn raus. Aber da lässt die Rache nicht lange auf sich warten. Als er Feierabend hat, wird er draußen aufgesucht und aufgemischt.
Ja.
Von den Besowskis. Aber Jason kommt rechtzeitig und haut die alle zu Klump.
Ja, vier Leute mal eben alleine platt gemacht.
Und
da ist Vater beeindruckt.
Da ist Vater beeindruckt und auch stolz, die angespannte Situation, Familiensituation, klart wieder auf.
Er sieht es jetzt halt einfach ein. Ne? Also Jason sagt dann ja nochmal, ja, es gibt einfach Situationen, da muss man kämpfen.
Ja.
Da muss man kämpfen, man muss kämpfen.
Ja.
Und da sagt Vater natürlich, ja, okay, stimmt, ey, hast eigentlich recht. Mann, bin ich ein Vollidiot. Ja. Okay, geil, weiter.
Ach, diese 80er-Jahre-Dramaturgie in Filmen auch einfach herrlich, ne? Bloß nicht zu lange irgendwo was negativ lassen, auch dann schnell wieder den Bogen, die Kurve kriegen, dass es wieder nett wird.
Ja, aber es funktioniert ja auch, es passt ja auch an der Stelle eigentlich.
Absolut.
Man muss sagen, wir sind jetzt ja auch schon recht weit im Film.
Ja.
Und jetzt baut sich eigentlich schon das Endszenario auf, ne?
Ja, na, jetzt kommt erstmal so eine Disco-Szene. Die ist natürlich auch ja, storymäßig eher irrelevant, aber bis auf gut.
Wollte gerade sagen, ein Punkt.
Ein Punkt, ja, die Story mit Kelly wird da wieder in Gang gekurbelt, weil er ist ja von der Party damals abgehauen.
Ohne und war sauer auf sie.
Ja, genau. Das wird da
aber
wieder
jetzt ins rechte verkuppelt.
Licht gerückt. Aber trotzdem, lustige Szene, die Tanzeinlagen und die Outfits.
Ja, schön 80er Outfits und Breakdance wieder.
Ja, schön die Michael Jackson Moves.
Ja, und das Michael Jackson Outfit. Ja. Also ich meine, das CJ, wie heißt der? RV?
RJ.
KV? RJ. Meine Güte, was ist heute los? Der hat ja das Thriller-Outfit, ist das, ne, glaube ich.
Ja, an. Kann gut sein, ja.
Diese Pailletten, nee, ist das Quatsch, nicht. Ja, diese typische Pailletten-Jackett, was der von mir nicht, ehrlich gesagt, nicht sehr hochgeschätzte Michael da immer anhatte.
Ja.
Gut, egal. Disco ist auch mal nett. Also ich finde das gerade dann bei so alten Filmen tatsächlich ganz lustig, weil man sich halt nochmal Outfits angucken kann. Ich sowieso, den ganzen Film erfreue ich mich auch an der Optik, von allem irgendwie. Aber jetzt baut sich das Finale auf, denn die bösen New Yorker Gangster wollen sich natürlich auch Seattle einverleiben. Das haben wir ja schon mitbekommen. Und jetzt gibt es da eine neue Variante, wie man das lösen kann, nämlich natürlich durch ein kleines Karate-Turnier.
Genau.
Und wer dieses kleine Karate-Turnier gewinnt, der kriegt dann natürlich auch das Dojo. Und beide Seiten, Seattle und New York, haben 3 Kämpfe angekündigt. Und die sollen sich dann in 3 Kämpfen, A3 Runden, A2 Minuten, ein bisschen battlen. Und dann ist am Ende entschieden, wer das Dojo bekommt. So der Plan.
So der Plan, aber der Plan wird auch sehr schnell wieder über den Haufen geworfen, denn New York Obergangster Number One kommt rein und sagt, das ist ja alles viel zu öde. Ich habe einen Kämpfer, der reicht für 3. Und dann kommt Ivan Krasinski, betritt wieder die Bühne. Jean-Claude Van Damme hat nämlich sehr wenig Screentime in diesem Film, nur am Anfang und am Ende. Aber das hat ja auch ausgereicht.
Ja, dementsprechend geht das Spektakel los. Natürlich befinden sich auch Jason, RJ, falls er so heißt, und Jasons Vater im Publikum. Kelly natürlich auch. Der Hauptkämpfer ist ja ihr Bruder auf der Seattle-Seite. Unser böser Scott ist jetzt, wird auch so ein bisschen Versöhnung noch erfahren, weil der gehört zum Ringteam der Guten und setzt sich da auch sehr für die ein. Also der ist im Großen und Ganzen schon noch auf der richtigen Seite, lernen wir jetzt hier sozusagen. Und die Action kann losgehen. Ich denke mal, den Anfang können wir kurz machen. Die zwei ersten Kämpfer des Seattle-Teams werden von Jean-Claude Van Damme easy weggeputzt, schön. Ian, der Hauptkämpfer, ist dann etwas schwereren Nuss, aber wird letzten Endes mit unfairen Mitteln auch komplett zerlegt.
Genau. Ja, da sehen wir auch, dass das böse Naturell der Antagonisten immer wieder unfaire Mittel. Der Ringrichter wird noch weggekickt und dann weiter draufgehauen. Also,
das ist natürlich, da muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist natürlich jetzt hier, der Film war ja bisher höchst realistisch.
Ja.
Ja, das ist jetzt ein bisschen seltsam, weil normalerweise, wenn ein Kämpfer anfängt, irgendwie den Ringrichter wegzuschubsen, dann ist die Sache halt vorbei, ne? Normal.
Ja.
Aber gut, hier ist alles ein bisschen, Seattle ist ein bisschen wilderes Pflaster, da kann man da auch mal ein Auge zudrücken. Und vor allem kann man dann ein Auge zudrücken, wenn natürlich Ian vollkommen gedemütigt nachher außerhalb des Ringes liegt. Das ist alles noch erträglich, aber seine Schwester möchte ihm natürlich helfen und die wird dann auch noch von dem bösen Russen Ivan angepackt. Und da ist natürlich dann Hopfen und Malz verloren. Da kann Jason sich nicht mehr zurückhalten. Da springt er natürlich auf
da
und
brennt,
sagt sich so, Leute, jetzt mache ich den hier platt. Zack, rein in den Ring. Und auch da werden natürlich die gängigen Wettkampfregeln mal weit gebogen, dass einfach irgendein Typ aus dem Publikum jetzt nochmal spontan einspringt. Kein Problem. Woran ich früher auch nie gedacht habe, ist, er hatte ja gar keine weder Fußschoner noch Handschuhe. Das heißt, am Anfang des Kampfes gegen Ivan, den er dann da eben spontan beginnt, ist das dann irgendwo auch unfair, kann man jetzt in beide Richtungen überlegen. Ich denke mal, bei den Füßen ist es auf jeden Fall ein Vorteil, keine Schoner zu haben. Er hat einfach Schuhe an, das heißt, ein bisschen Schutz hat er selber und kann sich wahrscheinlich etwas freier bewegen. Bei den Fäusten ist es natürlich mit den Handschuhen so eine Sache. Also einerseits sind Fäuste ohne Handschuhe natürlich härter, andererseits gehen sie aber auch viel schneller kaputt, zumal er nicht bandagiert ist, das ist wahrscheinlich noch schlimmer. Also will sagen, wir haben längst den Bereich des gut austarierten sportlichen Wettkampfs verlassen an der Stelle.
Ja, das macht da den Kohl auch nicht mehr fett, würde ich mal sagen, nach der Show, die Ivan da abgezogen hat.
Nee, und Ivan macht dann ja auch, schafft ein bisschen ähnlichere Verhältnisse nach kurzer Zeit, indem er sich dann ja auch die Handschuhe und das Oberkleid auszieht, damit er dann auch noch krasser wirkt, schätze ich mal. Mhm. Also sind wir dann zumindest, was die Fäuste angeht, wieder auf einem Level. Wobei ich jetzt gerade gar nicht mehr weiß, nee, bandagierte Fäuste müsste Ivan ja haben. Und das ist wirklich in der Praxis natürlich schon ein Vorteil, ne?
Weiß ich gar nicht, hatte der im Film Bandagen?
Also unter den Handschuhen muss er eigentlich welche gehabt haben, hat man ja normalerweise.
Ja, normalerweise schon, aber im Film?
Es ist halt einfach, die Hände gehen super schnell kaputt, ne? Wenn du unbandagiert und ohne Handschuhe einfach drauf klopfst, das geht schneller, als man denkt. Und ja. Egal. Wir verlieren uns in Details. Jetzt kommt natürlich das, worauf eigentlich der ganze Film abgezielt hat, letzten Endes. Nämlich der ultramäßige Endkampf zwischen Jason und Ivan.
Genau, der kleine Junge vom Anfang hat sich ja soweit hochtrainiert und macht Ivan platt, trotz Versuche noch wieder auch da mit unfairen Mitteln, ihn da in die Seile einzuspannen und ihn da ja so außer Gefecht zu setzen. Kann er sich lösen, denkt natürlich im Geiste nochmal an alles, was Bruce Lee ihm beigebracht hat.
Die Lektion.
Die Lektion, setzt die auch nochmal schön
zum Beispiel, um. Zum Beispiel der geile Rückwärtssalto-Kick, den man dann auch für die Bruce Lee-Kopie-Version aus Tekken und so kennt.
Stimmt, ja.
Da macht den auch. Auch ja. Also, wir kriegen jetzt einfach ein bisschen Fighting-Choreo en masse. Erstmal jetzt gefühlte 5 Minuten nochmal und dann irgendwann ist natürlich Ivan kaputt.
Genau.
Und auch einer der geilen Features des Films, quasi, also es wird noch Zeit gelassen, dass Jason dann triumphal die Hände in die Höhe reckt, aber im Grunde ist dann auch sofort Cut und Abspann. Also alles vollkommen irrelevant, was weiter passiert. Es ging wirklich nur um diesen Fight. Finde ich irgendwie geil.
Ja. Ich fand eigentlich auch die Ausgangslage von der Story geil, dass er ja nur am Ende ein Zuschauer sein wollte in dem Turnier und gar nicht daran beteiligt sein wollte. Das war ja gar nicht so der Plan gewesen. Mhm. Ist ja auch eher untypisch für Karate-Filme.
Ja, stimmt.
Aus der Zeit. Da dreht es sich doch immer um Turniere, Turnierkampf, mitmachen, Erster werden. Oh, nö, ich bin nur Zuschauer. Ich guck nur zu.
Ja.
Wäre geil, wenn er sich noch so Popcorn und so eine Schaumstoffhand geholt hätte.
Ja, damit sind wir durch. Und schwimmen so langsam in fazitäre Gewässer, würde ich sagen.
Mhm.
Ich denke mal, es wird jetzt keine großen Überraschungen geben, wenn man uns aufmerksam zugehört hat. Ich persönlich mag diesen Film sehr, sehr gerne. Ja, da ist natürlich auch sehr, sehr viel Nostalgiefaktor mit im Boot, muss man auch dazu sagen. Würde ich den heute zum ersten Mal sehen, wäre die Reaktion wahrscheinlich ein bisschen eine andere. Aber dadurch, dass ich diesen Film als Kind viel gesehen habe und auch ähnliche Filme sozusagen, das spielt halt alles so in so ein emotionales Netzwerk aus Erinnerungen und so weiter rein. Also, das muss man vorweg schießen. Davon aber abgesehen, finde ich den auch kurzweilig gemacht. Es ist ja klar, wir reden hier von einem Karate-Film, ne? Das ist jetzt nicht Macbeth. Also, storytechnisch ist klar, in welche Richtung das alles geht. Das muss man ausklammern, finde ich. Oder ich jedenfalls kann das für mich ohne Probleme ausklammern. Ich finde, der hat einen guten Aufbau. Der ist eigentlich zu keinem Zeitpunkt so richtig langweilig. Der hat interessante auch, unterhaltsame Nebenfiguren, so wie Scott und so weiter. Hat nette Kampfchoreografien, die finde ich ehrlich gesagt schon gar nicht verkehrt, vor allem im Endkampf dann. Die Musik ist göttlich, die Optik und Ästhetik, gut, da kann der Film jetzt nichts für, das war halt in den 80ern, aber trotzdem, bei mir wirkt es halt, ne? Ästhetik und Optik ist auch Hammer. Dieser Film weckt bei mir so richtig diesen 80er-Spirit einfach und deshalb kriegt er von mir 8 von 10 Punkten.
8 von 10 ist ja eingetragen. Ich mache es kurz, ich gebe ihm 9 von 10 Punkten. Das ist für mich einfach einer der, mit Nostalgiebrille inklusive, natürlich einer der besten Filme aus den 80ern mindestens an Sachen Sportfilme und Karatefilme. Ja, doch, ist er. Das ist für mich Entertainment von der ersten Minute bis zur letzten. Es ist einfach so cool inszeniert, wie er da auch die Rückschläge immer wieder einsteckt und sich dann trotzdem hocharbeitet und wie die Antagonisten dargestellt sind mit hier gerade Jean-Claude Van Damme und seiner schauspielerischen Meisterleistung. Aber auch, wie er sich da im Endkampf verhält und immer mit unfairen Mitteln kämpft. Und ja, es ist einfach RJ, cooler Charakter, Scott, lustiger Charakter, dann die Musik, das 80er-Jahre-Feeling. Die Choreografien finde ich sogar sehr gut, muss ich sagen. Da sieht man, dass das mehr Kampfkunsterfahrene Artisten sind, anstatt nur Schauspieler, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ich finde die Moves geil, vor allem im Endkampf, sagtest du ja selber, dass da einiges ausgepackt wird. Da sind mir Sachen aufgefallen, zum Beispiel dieser, ich weiß nicht, wie es heißt, wo der so ganz schnell kurze Schläge hintereinander macht, Chain Punch oder so.
Ja, der Kettenschlag.
Kettenschlag. Das kennt man aus den Ip Man-Filmen, die sind von 2000 irgendwas, wo man gedacht hat, alter Schwede, das ist ja mega krass. Und dann guckst du dir einen Film an von 1986 und das gab's da auch schon. Und auch gut ausgeführt, muss man auch sagen. Ne? Das war jetzt nicht so, wo man gedacht hat, ja, voll lame irgendwie. Das war schon, doch, also
was, von der Choreo. Was war noch der Film, den wir gesehen haben, wo irgendeiner der Hauptfiguren immer nur Kampfskills hatte, wenn er das Gesicht verbergenden Ganzkörperanzug anhat? Was war denn das noch? Das war doch dieser eine Ami. Ach, naja, egal. Ich schweife gerade ab, das fand ich so lustig damals. Weiß ich nicht mehr. So, immer, also es gab wenig Szenen, wo er unverkleidet gekämpft hat, und hat man voll gesehen, dass er das nicht wirklich kann. Und dann hat er auch noch so ein Ninja-Outfit, wo er dann aber auf einmal voll abging, wenn man ihn halt nicht erkannt hat. American Ninja? Heißt da nicht sogar so oder sowas? Nee, dass ich jetzt, ach, keine Ahnung. Sorry, ich bringe alles durcheinander.
Ja, gute Frage.
Erzähl du mal weiter. Ich guck mal, ob ich das aus unserer Liste herausgefischt kriege. Dass wir wenigstens noch sagen können, wie der hieß.
Das war so ein alter Schinken, ne? Haben wir den
überhaupt so ein hier 70er oder frühe 80er?
Nee, das war, glaube ich, ein Trailer, den ich dir gezeigt habe. Kann das sein? Ich habe mir doch mal so eine Ninja-DVD-Box geholt mit hier so 70er-Jahre
Ninja-Filme. Vielleicht auch das weiß ich nicht. Ich
Ninja, dachte, wir hätten das besprochen. Ninja, die Killermaschine. War das, glaube ich.
Okay, sorry. Dann habe ich jetzt auf was verwiesen, was die Allgemeinheit gar nicht mitbekommen hat. Das bringt natürlich nichts.
Oh. Ach, da habe ich auch schon Bock, dass die nochmal weiter zu gucken. Die hier war ganz lustig. Ja, 9 von 10 Punkten. Das ist für mich einfach einer der geilsten Filme ever.
Ich sag dir, ich finde den auch so unterhaltsam. Ich könnte den wirklich original, wenn nächstes Wochenende, sagen wir mal, ich würde Besuch bekommen und jemand würde sagen, ey, hast zufällig Bock, Karate-Tiger zu gucken?
Ja.
Würde ich original sagen, ja, geil.
Ja, lass noch mal Bock gucken. Drauf.
Ja. Ja, genau, gar kein Problem. Also nicht nur so, ja, mach ich, weil du mein Gast bist. Nö, hab ich Bock drauf, okay. Einfach ein cooler Film. So.
Ja. Tja, hat sehr viel Kritik auch eingesteckt wegen trashig, schlechtes Schauspiel. Gut, ich weiß nicht, wo da die Messlatte bei manchen Leuten ist. Check ich selber nicht. Aber jetzt noch mal den Vergleich zu Karate Kid. Ich kann's nicht sein lassen. Das Karate Kid kam, glaube ich, ein Jahr früher raus.
Ich guck mal eben.
84 sehe ich hier gerade. Und ich habe mir da jetzt noch mal ein paar Szenen auch von angeguckt. Und der ist einfach so schlecht. Das ist, also Daniel San ist einfach auch so ein Loser gewesen. Der hat so ein richtiger Lappen. Die ganze Zeit nur rumgeheult, voll schlecht gekämpft. Da war schauspielerisch der Mr. Miyagi war noch mit Abstand der Pat Morita der beste Schauspieler im ganzen Film. Ich gucke ja auch Cobra Kai, die Serie. Schauspielerisch wesentlich besser, muss man sagen. Aber auch da, Koryo ist so schlecht. Ist so öde. Und alles wird mit Schnitten verdeckt, dass die schlecht kämpfen können. Da wird, sobald da irgendwo ein Kontakt zustande kommt, Schnitt, Kamerawinkel geändert. Da denkst du, ach komm ey, ihr seid doch alles irgendwie, nee. Nee, was soll sowas?
Ja, sehe ich genauso. Kann man nicht anders sagen. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte Karate Kid dann halt noch den Vorteil oder ist deswegen dann so groß und kultig geworden, weil es halt früh dran war sozusagen.
Kann sein, ja.
Mit der Thematik, aber rein von den gezeigten Kampfkünsten, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, oder Action-Szenen, ist das gar nichts, ne?
Nee.
Also, das kann sich da einfach nicht messen. Vielleicht war das ja auch sogar Absicht, dann bei Karate Tiger, ich meine, dass das in eine ähnliche Richtung geht, wird denen auch klar gewesen sein, ne? Vielleicht war es sogar Absicht, dass sie sich gesagt haben, das machen wir jetzt nochmal in geil, so ein bisschen. Weiß ich nicht, ist jetzt reine Spekulation.
Kann auch sein, ja. Ich habe auch gelesen, dass das von dem Regisseur auch so ein Debüt war, der Film. Und wohl sogar noch eine asiatische Produktion, aber trotzdem in Hollywood schon gespielt hat.
2 Jahre später kam dann, also nach Karate Tiger, kam dann ja auch Bloodsport. Und das ist natürlich kampf-choreo-technisch für die Zeit auch sehr nett anzusehen, ne?
Ja, habe ich auch vor kurzem erst gesehen. Ich war neulich in so einer 80er-Jahre Martial Arts in so einem Sog drin. Kickboxer, Bloodsport. Kickboxer 2 und 3 kenne ich gar nicht. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich schlecht, aber würde ich mir trotzdem nochmal angucken.
Habe ich auch nicht gesehen. Naja, sehr schön. Haben wir auf jeden Fall mal wieder einen schönen Silvesterfilm geguckt.
Yes. Ja, The Last Committee hatte ich noch geguckt, auch dann in dem Zuge. Eine amerikanisch-deutsche Produktion, der wieder das Genre aufleben lassen wollte. Gerade der 80er Jahre Klopperfilme. Und da spielt Kurt McKinney tatsächlich mit. Ist mir irgendwie gar nicht hängen geblieben. Ich habe jetzt auch nochmal schnell Google-Bildersuche angeschmissen. Ne, weiß ich nicht.
Und war der denn cool?
Nee, leider nicht. Hat mir leider nicht so gefallen. Hat, ich glaube, bei Kino Plus doch ganz gute Bewertungen gekriegt. Ja, die Kampfszenen waren okay, aber da fand ich Story-Aufbau, das war mir doch zu langweilig und auch zu schlecht geschauspielert.
Ja, ich werde den bestimmt auch nochmal gucken irgendwann. Ja. Haben wir sonst noch was im Gepäck?
Nö. Nicht so wirklich. Geht auf Silvester zu. Hast du irgendwas geplant? Lass mich raten. Nein.
Korrekte Antwort.
Was gibt's zu essen? Das ist das Wichtigste.
Kartoffelsalat möchte ich machen. Aha. Und meine werte Ehefrau möchte, ich weiß nicht, wie das heißt. Das sind so gefüllte, mit so einer Schinken-Schmandpaste gefüllte Brötchen letzten Endes überbacken sozusagen.
Habe ich nie gehört.
Ja, doch, wenn du das siehst, ich komme jetzt gerade, oder wenn du es auch, wenn ich jetzt den Begriff hätte, du würdest es wahrscheinlich schon mal gehört haben oder auf jeden Fall gesehen haben. Ja, fällt mir jetzt einfach nicht ein. Aber ist auf jeden Fall lecker, ist natürlich fetthaltig und schmackhaft. Hm. Fettig, salzig, geil, wie ich immer
salzig,
sage.
Salzig, okay. Ja.
FSG. Ja, und hast du was vor?
Nee, auch nichts geplant. Ich weiß noch nicht genau. Mal schauen, ob sich da noch spontan was ergibt. oder nicht. Ansonsten chillig zu Hause rumchillen.
Chillig zu Hause rumchillen ist eigentlich immer die richtige Antwort auf alles, ne?
Ja, wobei Silvester eigentlich immer irgendwo anders war. Mal gucken. Aber gut, Großparty und Feiern ist bei mir eh nicht, da ist die Bockung nicht gegeben.
Ja.
Von daher. Machen wir uns das hier nett, schön was Geiles essen.
Also bei uns besteht Silvester eigentlich nur daraus, damit umzugehen, dass der Hund durchdreht.
Ja.
Das heißt, das alles wird dicht gemacht, alle Rollos, Fernseher wird aufgedreht und auch lauter, als ich persönlich es mag, weil das den Hund tatsächlich beruhigt, weil er dann das draußen, ja, ist tatsächlich so, ist er ein bisschen ruhiger. Dann wird so eine kleine Höhle unterm Tisch in die Ecke gebaut, weil das ist die einzige Chance, dass das Tier da mal zur Ruhe kommt, wenn er sich in so einer kleinen Höhle dann einwickeln kann. Also es ist sehr nervig. Seit wir den Hund haben, bin ich wirklich zum kompletten Silvester-Hasser geworden, beziehungsweise den Feiertag und das Gefühl mag ich weiterhin sehr gerne, nur halt die Böllerei geht mir tierisch auf den Geist. Ne?
Ist bei euch viel nervt einfach. In der Ecke da? Wird da viel geböllert? Nee,
auf jeden Fall weniger als da, wo wir vorher gewohnt haben, aber das ist auch gut, macht es auch besser, aber ist halt trotzdem, ne, der Hund ist halt auch beim ersten Böller schon not amused, von daher macht es einen Unterschied, weil es früher aufhört.
Mhm.
Und dann angenehmer ist, aber so für die Hauptzeit macht es nicht so den Riesenunterschied. Naja. So sieht das aus.
Ja, ich habe eine Katze. Ich weiß gar nicht, was die macht. Die schmeiße ich raus nachts. Die kann sich das Feuerwerk angucken.
Sehr gut.
Nein, die wird sich irgendwo verkriechen. Das ist ja eh eine überwiegend draußen Katze.
Ja.
Die hat draußen noch ein kleines Häuschen, da wird die sich wahrscheinlich drin einmuckeln.
Ja, dann würde ich doch mal sagen, liebe Leute, habt einen guten Rutsch, ne? Und wir sehen uns 2025.
Macht es gut, bis zum nächsten Mal.